Es ist Mitte August und die Sportwelt bebt. Erst vor wenigen Wochen kämpfen sich die Spanier in New Jersey zum Weltmeistertitel bei der Fußballweltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Noch in derselben Woche rollt der Ball bereits wieder in der Regionalliga Nordost. Nach mittlerweile 5 gespielten Spieltagen steht ein Thüringer Verein aus Erfurt ganz oben. Und am vergangenen Wochenende konnte Rot-Weiß Erfurt dann auch noch das prestigereiche Thüring-Derby für sich entscheiden. 2:1 musste sich der FC Carl Zeiss Jena im heimischen Ernst-Abbe-Sportfeld geschlagen geben. Über das und vieles mehr durfte ich ein ausführliches Interview mit Gregor Rühl führen. Der bekannte Autor und Podcaster spricht mit uns darüber, woher seine Liebe zum Ostfußball kommt, wie dieser ihn geprägt hat und warum die Regionalliga Nordost für ihn eine der wahrscheinlich stärksten Regionalligen Deutschlands ist. Außerdem gibt er uns einen Einblick in sein Debütwerk, das Ende des Jahres erscheinen soll. Und auch in der zweiten und dritten Fußball-Bundesliga geht es seit vergangenem Wochenende bereits wieder um Zählbares. 19,95 Sekunden zählt die Uhr bei Owen Ansas 200 Meter Sprint zu EM-Gold in Birmingham. Somit verpasst der 25-Jährige nur knapp den deutschen Rekord. Doch gleichzeitig sorgt Ansa abseits der Bahn für Schlagzeilen. Nach der kuriosen Verweigerung einer Dopingkontrolle läuft gegen ihn ein Verfahren. Im schlimmsten Fall drohen ihm bis zu 4 Jahre Sperre und sogar die Aberkennung seines Europameistertitels. Unabhängig davon konnte das Deutschlandteam bisher 15 Medaillen sammeln, darunter 4-mal Gold. Damit liegt Deutschland aktuell hinter Italien und Großbritannien auf Platz 3 des Medaillenspiegels. Das und ganz, ganz viel mehr jetzt gleich hier im Sportexpress.
Close magnetic.
Guten Morgen, es ist Sonntag, 10.04 Uhr. Ich begrüße Sie recht herzlich zum Sportexpress. Gerade eben habe ich schon angesprochen, ich habe heute einen Gast. Zwar kein Live-Gast, aber ich durfte ein Interview führen und zwar mit Gregor Rühl. Und Gregor Rühl ist freier Autor, Texter, Moderator und Podcaster. Er schrieb für Unterhaltungsformate wie Late Night Berlin oder Last One Laughing. Und für die Sendung Studio Schmidt, die bei ZDF Neo zu sehen ist, mit dem Moderator Tommy Schmidt, arbeitet er als Head-Autor und Sidekick. Bei Deutschlands größten Fußball-Podcast, den kann ich Ihnen nur ans Herz legen, Copper TS, ist er Teil der Redaktion und regelmäßiger Gesprächspartner zu aktuellen Themen rund um Fankultur und Fußballreisen. Und seit 2025 vervollständigt er das Trio um Alex Küpper und Paddy Fritsche, mit welchen er den MDR-Podcast Im Osten geht die Sonne auf co-hostet und wöchentlich über den Ostfußball philosophiert. Ja, das und vieles mehr macht Gregor Rühl also und dabei steht vor allem die Regionalliga Nordost im Fokus. Und ich hatte die Ehre, Gregor selbst ein paar Fragen zum Fußball Osten, der vielleicht brisantesten Regionalliga jemals und zu seinem Ende des Jahres erscheinenden Buch 111 Mal, warum ich den Fußball liebe, zu stellen. Und aufgewachsen und geboren ist Gregor in Halle an der Saale. Ich habe mich also gefragt, ob seine Affinität zum Ostfußball mit dem hallischen FC in Verbindung steht und ob vielleicht sogar ein HFC-Schal im Wohnzimmer hing.
Nee, der HFC-Schal hing nicht im Wohnzimmer. Wenn, dann hing der Schal vom VfL Halle 96 im Wohnzimmer. Denn da bin ich dann eher hingegangen mit einer kleinen Jungstruppe immer. Tatsächlich kommt natürlich die Verbundenheit daher durch die Herkunft. Ich habe aber auch längere Zeit mich gar nicht so richtig mit dem Ostfußball auseinandergesetzt, weil ich sehr früh schon aus Halle abgehauen bin und in Göttingen studiert habe, in Hamburg gearbeitet habe, dann sehr lange in Köln gelebt habe. Und ja, früher war eben so ein bisschen, also warum war damals die Liebe zum Ostfußball nicht so richtig da, wenn man halt so als 8-, 9-, 10-Jähriger sich für den Fußball interessiert hat, will man halt schon gern irgendwie erstmal guten Fußball sehen und der ja, war damals einfach so, Anfang 2000er war das nicht so wirklich vorhanden in der Region und dann habe ich aber so, als ich wieder älter geworden bin und weil ich dann auch so weit weg war von zu Hause und habe dann irgendwie über den Fußball wieder so ein bisschen die Connection zur Herkunft irgendwie gefunden und fand das dann ganz schön, dass man durch den Sport eben auch ja, eine ganze Region repräsentieren kann und das sind so ein bisschen die Verbindungen und ja, zur BSG Chemie gehe ich vor allem auch, weil viele Freunde von mir in Leipzig wohnen und über die bin ich dann da hingekommen.
Ja, und wie also die meisten Kinder begeisterte sich Gregor für die große Fußballbühne und entdeckte dementsprechend, wie er das selber so schön sagte, seine Liebe zum Ostfußball erst später wieder und das erst so richtig in den letzten Jahren. Was dafür ausschlaggebend war, was ihn besonders am Ostfußball begeistert hat und welchen Einfluss dieser auch auf eine einzelne Region haben kann, das erzählt er uns jetzt.
So richtig angefangen hat das mit vor so zweieinhalb, drei Jahren. Da habe ich mit zwei Kollegen aus Leipzig eine Podcast-Dokumentation gemacht und zwar über das Erzgebirge und über Erzgebirge Aue. Da haben wir so ein bisschen drauf geschaut, wie eigentlich der Fußball in einer Region, die in den letzten 35 Jahren Transformation doch ganz schön gelitten hat, wie der Fußball dort Lücken füllt. Das Ganze war so ein bisschen im Rahmen der Kulturhauptstadt Chemnitz. Das war ja letztes Jahr war Chemnitz ja die Kulturhauptstadt und im Rahmen dieses Programms war auch die ganze Region rund um Chemnitz, also auch das Erzgebirge, ein bisschen mit eingebunden und wir haben dann eben mal so geschaut, wo der Fußball eben auch kulturell Lücken füllt und wieder eben auch Identitätsanker sein kann. Und dadurch war ich eben sehr viel im Erzgebirge und in der Region unterwegs und habe dann einfach so gemerkt, wie wichtig der Sport eben auch ist für Leute, auch als regionaler Anker, als Element, was so Menschen miteinander verbindet, was Geschichte nochmal hervorhebt und bestimmte Rituale auch, ne? Also wenn man da über das Erzgebirge redet, Erzgebirgssteiger, dann kommt ja immer das Steigerlied vorm Anpfiff, das kommt ja von den Bergleuten und das hat halt ganz viel mit regionaler Verbundenheit und Familiengeschichte und Tradition zu tun und das hat mich einfach dann im Erzgebirge vor allem, aber auch in anderen Regionen einfach begeistert, wie eben so der Fußball so ein Bindeglied eben ist zwischen Herkunft und auch jetzt wieder Gegenwart und so. Also das fand ich schon beeindruckend. Oder wenn wir auf andere Regionen gucken, also in Rostock zum Beispiel, Hansa Rostock ist ein Magnet für ganz Mecklenburg-Vorpommern. Es ist ein strukturschwaches Bundesland, die Da sind viele Leute weggezogen. Da gibt es in vielen Dörfern und Kleinstädten für junge Leute gerade gar nicht mal mehr so viele Möglichkeiten, wie man seine Freizeit verbringen kann. Da ist aber ein Fußballverein dann einfach eine letzte große Begegnungsstätte, die auch ganz viel Hoffnung schafft. Und das hat mich dann immer doch ganz schön beeindruckt. Und ein zweiter Punkt ist vielleicht, dass ich immer das Gefühl habe, also der Osten hat es ja schon schwer jetzt so im gesamtdeutschen Blick vielleicht, weil ja es immer noch sehr viele Missstände gibt, auch sehr viele Vorurteile und weil er eben auch selten abgebildet wird. Und gerade durch den Fußball habe ich dann manchmal das Gefühl, kriegt man so Leute, die eben aus den alten Bundesländern kommen, doch noch mal mehr so auf dieses Ostthema reingeholt. Also wenn ich mit jemandem aus Duisburg spreche, dann sagt er ja, Erzgebirge habe ich jetzt irgendwie nicht so eine große Meinung zu, aber wenn ich dann sage Erzgebirge Aue, dann kommt direkt, wenn er Fußballfan ist, sagt er, die haben doch so ein cooles Stadion. Und darüber kann man halt Leute ganz oft so reinholen in verschiedene andere Themen auch. Und das ist schon oft passiert. Ich hatte schon viele solche Gespräche und gerade zum Beispiel auch im Erzgebirge, der Bergbau, die Parallelitäten zum Ruhrgebiet sind wahnsinnig groß und dadurch ist der Fußball schon so ein verbindendes Element und das waren so die Punkte, die ich daran so schön fand.
Nun spielte der FC Erzgebirge Aue vor wenigen Jahren noch in der zweiten Fußball-Bundesliga und war sogar ein fester Bestandteil dieser über mehrere Jahre hinweg. Nun folgten in den letzten 5 Jahren 2 Abstiege und jetzt findet sich der FC Erzgebirge in der Fußball-Regionalliga wieder, in der Regionalliga Nordost, die heute so großes Thema sein soll. Doch wie sehr kann so ein sportlicher Abstieg Auswirkungen haben auf die Region, vor allem auf eine Region wie das Erzgebirge, die aus vielen kleinen Gemeinden besteht und nicht auf einer großen Stadt aufbauen kann? Wo die Gefahr liegt, das sagt uns Gregor und ob er überhaupt eine sieht.
Ich glaube gar nicht mal so groß. Also klar, dieser Punkt, den ich jetzt gesagt habe, es kommen natürlich jetzt erstmal nicht mehr Leute aus München, Köln oder Verl oder Stuttgart ins Erzgebirge. Das war natürlich immer ein schöner Nebeneffekt, auch was so Tourismus und vielleicht auch so innerdeutsche regionalen Austausch anbetrifft. Das war natürlich immer ganz schön. Jetzt kommen die Leute dann eben eher aus Leipzig und Berlin dahin. Aber trotzdem habe ich war diese Saison schon beim Auftaktspiel da gegen Alt-Glienicke und da hatte ich das Gefühl, dass es ehrlich gesagt gar nicht so einen großen Abbruch tut, dieser ganzen Mentalität dort. Das war eher so eine Art Aufbruchsstimmung. Die Leute haben eher gerufen, ist egal in welcher Liga, ob 2, 3 oder 4, wir stehen zu dir. Und das fand ich auch total cool zu beobachten, dass man ja so eine bedingungslose Liebe und Unterstützung dann eigentlich auch aufbringt gegenüber so einem Verein. Und FC Erzgebirge Aue ist mit einem riesengroßen Etat von über 10 Millionen Euro in die Viertligasaison gegangen, was outstanding ist für diese Liga. Also das ist der komplette Wahnsinn. Allein daran sieht man schon, so einen richtig, richtig großen Abbruch hat dem das eigentlich nicht getan.
Gregor hat es angesprochen, der FC Erzgebirge Aue geht mit einem riesigen Etat in diese neue Saison. Und da für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist es wichtig einzuordnen. Der Etat bezeichnet also das Geld, was in die Hand genommen werden kann, um Transfers zu tätigen, um Spielergehälter zu bezahlen, um vielleicht auch wirtschaftlich aufzustocken. Und dieser Etat ist bei vielen Regionalliga-Vereinen nicht im Bereich der Millionen. Erzgebirge Aue, also als Drittliga-Absteiger, spielt in anderen Dimensionen und kann Sponsoren akquirieren, die sich beispielsweise Vereine wie der RSV Eintracht aus Stahnsdorf oder Tasmania Berlin gar nicht vorstellen können. Und dies birgt natürlich auch eine gewisse Gefahr, denn man spricht vielleicht von einer Art Wettrüsten, denn in dieser Saison ist das direkte Aufstiegsrecht, und auch das ist großes Thema und großes Streitthema in den letzten Wochen und Monaten, spielt diese Saison eine riesige Rolle, denn das direkte Aufstiegsrecht, das in den Regionalligen hin und her geschoben wird von Jahr zu Jahr, liegt dieses Jahr bei der Regionalliga Nordost. Und da haben wir 8, 9 Vereine rund um den Chemnitzer FC, den FC Rot-Weiß Erfurt, den FC Carl Zeiss Jena, Erzgebirge Aue natürlich selbst, aber auch Vereine wie Zwickau oder Alt-Glienicke, welche dieses Jahr um den Aufstieg buhlen wollen. Denn wer dieses Jahr Meister wird, der steigt direkt in die dritte Fußball-Bundesliga auf. Nicht so wie der LOK aus Leipzig, Lok Leipzig, der Traditionsverein aus Leipzig, welcher jetzt die letzten beiden Jahre die Meisterschaft der Regionalliga Nordost gewinnen konnte, allerdings im Aufstiegsspiel 2-mal scheiterte. Und diese Debatte ist eine lang anhaltende. Aber welche Gefahr sich hinter einem Wettrüsten verbirgt und was eigentlich dieses große Thema rund um die Aufstiegsreform ist, das erklärt Gregor.
Ja, ich glaube, das kann schon gefährlich werden. Ich glaube, viele Vereine haben das aber auf dem Schirm. Also ich glaube, jeder Verein weiß, dass er jetzt nicht alles 100% da in die Waagschale werfen kann, weil das eben im Fußball auch ganz schnell gehen kann. Von einer Saison zur anderen kann dann ein riesiger Umbruch stattfinden und auf einmal musst du vielleicht in der nächsten Saison dann irgendwie gucken, wie du deine Kohle und deine Spieler vor allem zusammenhältst. Ich glaube, das haben aber viele Vereine dann doch schon auf dem Schirm. Ich mache da meistens dann so ein bisschen die größere Frage auf. Also es wäre ja schön, wenn in der nächsten Saison, wenn es da auch wieder einen direkten Aufstiegsplatz geben würde. Und da sind wir direkt bei der Regionalliga-Reform, um die es ja jetzt in den letzten anderthalb Jahren wirklich wieder riesig große Diskussionen gibt und es da einfach schier unmöglich scheint, dass man das hinbekommt, dass es halt jede Saison einen Aufstiegsplatz gibt und eine faire Regelung. Die muss aber kommen, eben deswegen, damit eben diese Vereine gar nicht diese Sorge haben müssen. Jetzt zum Beispiel, ne, gleich wieder, also wieder der Vergleich Duisburg. Die sind abgestiegen vorletzte Saison in die Regionalliga West aus der dritten Liga, wussten aber, wir können nächste Saison direkt wieder aufsteigen. Das macht finanziell in der Planung, ist das eine ganz andere Herangehensweise, wenn du weißt, ich kann direkt wieder hochgehen, als wenn du erst in 2 oder 3 Jahren wieder aufsteigen kannst. Ne? Also, und deswegen muss da einfach, um das Ganze fairer zu gestalten, um eben auch die Vereine vielleicht so ein bisschen zu entlasten, muss einfach die Aufstiegsreform kommen. Und da sind ja zumindest auch die Vereine immer und auch die Fans weiter dran, dass das auch passiert und nerven die Verbände immer weiter, dass da hoffentlich auch Bewegung reinkommt.
Ja, die Fans, die nerven, das konnten wir auch sehen gestern beim Heimspiel des FC Rot-Weiß Erfurt gegen die Zweitvertretung von Magdeburg. Da konnten die Erfurter einen 4:1 Sieg erzielen. Das ist aber gar nicht das Hauptthema, denn auch dort kam es wieder, wie in allen Spielen der Fußballregionalliga diese Saison, zum Streik in der ersten Minute. In der ersten Minute des Spiels rollte bisher in keiner einzigen Partie der ersten 5 Spieltage der Ball. Die Spieler streiken also und zeigen sich solidarisch mit den Fans, welche natürlich mit Bannern Spiel für Spiel auf sich aufmerksam machen oder auch wie die Erfurter Fans am gestrigen Samstag mit Tennisbällen. Denn gegen der 60. Minute wurfen die Erfurter Fans Tennisbälle aufs Spielfeld und sorgten somit für eine Unterbrechung und machten dann durch Rufe eindeutig klar, was sie fordern. Und das ist das Kompassmodell. Aber bevor wir uns gleich genauer mit der Situation in der Regionalliga Nordost selbst beschäftigen und einen sportlichen Blick auf das Ganze werfen, blicken wir auf das sogenannte Kompassmodell. Denn aktuell gibt es 5 Regionalligen, aber nur 4 Aufstiegsplätze in die dritte Liga. Das bedeutet, ein Regionalligameister geht bislang leer aus. Das war in den letzten beiden Jahren der Meister der Regionalliga Nordost, Lok Leipzig. Und das Kompassmodell soll genau dieses Problem lösen. Die Idee: Die Meister der 5 Regionalligen sollen grundsätzlich beim Aufstieg berücksichtigt werden, wobei die geografische Lage der Ligen und Vereine eine entscheidende Rolle spielen soll. Der Kompass also soll dabei helfen, die Aufstiegsplätze möglichst fair und geografisch sinnvoll zu verteilen. Ziel ist damit vor allem mehr sportliche Gerechtigkeit, weniger Relegationslotterie und gleichzeitig möglichst kurze Wege in Liga 3. Und gerade für die Regionalliga Nordost ist dieses Thema besonders interessant, denn hier geht es seit Jahren um die Frage, wie bekommt man einen direkten Aufstiegsplatz für den Meister? Und Gregor hat darauf eine Antwort für sich selbst gefunden, denn er wünscht sich auch das Kompassmodell.
Wenn es eine gibt, dann muss das Kompassmodell sein. Die andere Möglichkeit wäre ja das Regionmodell, was heißen würde, dass die Regionalliga Nordost, wie wir sie jetzt haben, aufgespalten werden würde. Und das kann eigentlich niemand wollen, weil das eine Liga ist mit so vielen großen Traditionsvereinen, mit so vielen coolen Spielen, wenn die Vereine da aufeinandertreffen, da liegt so viel Geschichte auch drin. Das wäre eigentlich fatal, diese Liga zu zerschlagen. Also ich denke, das Kompassmodell ist die einzige mögliche Lösung.
Ja, und das denke auch ich. Und so soll es sein und das denken auch die Fans und die machen langsam Bambule. Mehr und mehr kommt es an, auch bei den Verbänden. Und es ist nun eine Frage der Zeit, bis es also zu einer Reform kommt. In welcher Form diese dann stattfindet, das werden wir sehen. Aber man fragt sich natürlich, wann kommt es zu dieser Umsetzung und woran hapert es vielleicht noch?
Das ist wirklich schwierig zu sagen, weil von dem Druck, der ausgeht von den Vereinen und von den Kurven, von den Menschen, die ins Stadion gehen, der ist schon eigentlich immens groß und trotzdem hast du in den einzelnen Verbänden, gerade vor allem auch in den westdeutschen Verbänden, immer noch Leute sitzen, die ja vom etwas älteren Semester sind, die an ihren Machtstrukturen gerne festhalten wollen und denen das so ein bisschen egal ist, diese Fairness, auch diese regionale Fairness irgendwie zu haben. Deswegen ist das wirklich schwer zu sagen, wann da inwiefern eine Lösung kommen wird. Ich glaube nur, dass irgendwann eine kommen wird. Man hofft ja jetzt auf den DFB, dass der sich da ein bisschen mehr einschaltet. Aber wann das passieren wird, ist wirklich ganz, ganz, ganz schwer zu sagen, weil sich das einfach wahnsinnig lange schon zieht, weil die Prozesse sehr undurchsichtig sind. Es gibt verschiedenste Arbeitsgruppen, es gibt verschiedenste Treffen, es gibt dann Abstimmungen über die verschiedenen Modelle, bei denen dann kurz vorher nochmal ein, zwei Sachen geändert werden von den Verbänden, was auch eigentlich keine faire Vorgehensweise ist. Also das ist wahnsinnig undurchsichtig alles, deswegen würde ich mich da ungern festlegen, wann wir da eine Entscheidung haben. Aber es wird auf jeden Fall irgendwann eine kommen.
Die wird kommen, das ist ganz klar. Und bevor wir jetzt gleich uns dem Sportlichen widmen und dann auch Gregors Debütwerk, welches am 26.11. dieses Jahres erscheinen wird, geben wir uns eine kleine Auszeit. Hier ist Last Train to London. It was 929. Herzlich willkommen zurück. Es ist mittlerweile 10.23 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen und einen wunderschönen Sonntag. Und wir gehen direkt wieder zurück an den Punkt, an dem wir aufgehört haben. Denn ich habe nach wie vor ein Interview geführt mit Gregor Rühl, dem Autor und Podcaster und einem Fußballexperten, was den Fußball-Osten angeht, schlechthin. Und jetzt kommen wir langsam zum Sportlichen. Denn die Regionalliga Nordost ist heute unser Thema. Das ist die Liga, in der auch der glorreiche FC Rot-Weiß Erfurt kickt. Also auch rein aus lokaler Verbundenheit ist das ein interessantes Thema. Und nun zeichnet sich diese Regionalliga Nordost, die im Prinzip also die vierte Liga ist im deutschen Ligensystem im Fußball, diese zeichnet sich nicht nur durch ihre Leistungsdichte aus, sondern auch durch ihre Fankultur. Ist eine einzigartige Liga, doch inwiefern Gregor die Regionalliga Nordost als stärkste Liga sieht und was sie noch auszeichnet, das hat er mir vor wenigen Tagen erzählt und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Reinhören.
Von der Leistungsdichte ist natürlich die Frage. Also wenn du hast ja im Prinzip die direkten Vergleiche gehabt in den letzten zwei Jahren, wo Lok Leipzig zweimal, also einmal gegen einen Vertreter aus der Regionalliga Nord und dann gegen einen Vertreter aus der Regionalliga Bayern gespielt hat. Beides Mal haben sie es nicht geschafft, sich da durchzusetzen. Es gibt aber natürlich noch eine andere Facette, und zwar ist das einfach die Fußballkultur und auch die Fanseite. Und wenn man darauf geht, ist das auf jeden Fall die absolut größte und stärkste Regionalliga. Also ich nehme da immer gerne als Beispiel ein Spieltag in diesem Jahr, im Februar oder Januar war das, glaube ich, da hat in der Regionalliga Nordost nur ein Spiel stattgefunden, aufgrund von Unbespielbarkeit der Plätze. Und bei diesem einen Spiel, da war Lok Leipzig zu Gast beim Chemnitzer FC, und da waren bei diesem einen Spiel waren mehr Zuschauer zu Gast als bei allen Spielen in der Regionalliga West, die stattgefunden haben an diesem Spieltag. Und das waren 8 oder 9 Spiele. Also beim Spiel Lok Leipzig gegen CFC waren über 10.000 Leute, und das waren alleine mehr als bei allen Spielen in der Regionalliga West, wo ich einfach denke, naja, das ist dann schon im wahrsten Sinne des Wortes die größte und fanstärkste Regionalliga. Also, und die Zuschauerzahlen insgesamt nach den Saisons zeigen das ja auch immer. Also da ist die Regionalliga Nordost auf jeden Fall mit den Zuschauern die größte. Und die Fanszenen, die du da hast, sind auch einfach wahnsinnig stark. Du hast super oft lautstarken Support, du hast große Choreos. Die Vereine haben alle eine wahnsinnige Geschichte. Wenn ich da in die Regionalliga Bayern gucke, da muss ich schon manche Ortsnamen zweimal lesen, damit ich überhaupt das richtig aussprechen kann, geschweige denn, dass ich weiß, wo sie überhaupt liegen. Also ja.
Da hat Gregor mal wieder einen sehr, sehr guten Take geliefert, und auch diesem kann ich mich anschließen. Nun stellt sich aber die Frage, bei all diesen wahnsinnigen Fanszenen, diese großen Fanszenen, die die Kultur in einem Verein ja weitertragen über mehrere Generationen, welche Fanszene zeichnet sich denn für Gregor am meisten aus und ist vielleicht die am allermeisten heraussticht, die besten Fans sozusagen? Dabei muss man natürlich aber sagen, Fans können auf verschiedenste Weise auf sich aufmerksam machen. Es gibt die einen, die mit sehr, sehr kreativen Gesängen um die Ecke kommen. Manche protzen mit Lautstärke und großen Bannern und Choreos und Pyrotechnik. Andere engagieren sich politisch. Was Gregor dazu sagt, hören wir jetzt.
Ja, allein so von der Kreativität schon mal und von der Lautstärke und auch vom politischen Engagement muss ich natürlich dann da auf die BSG Chemie gehen. Da bin ich natürlich jetzt ein bisschen parteiisch, aber ich finde auch, und das kriegt man ja immer wieder mit, ich glaube so im, von außen heraus, gibt's da schon, blicken da schon viele, viele Fußballfans neidisch irgendwie nach Leutsch, allein was schon die Kreativität der Gesänge angeht und so, also das ist schon toll.
Das ist tatsächlich toll. Die BSG Chemie spielt also auch in der Fußballregionalliga Nordost. Um das ganz kurz sportlich einzuordnen, sie sind aktuell leider Schlusslicht und können nach 5 Spielen mit einem Torverhältnis von 1:7 leider nur mit einem Punkt auf dem Konto agieren. Es sieht also nicht gut aus für die Männer aus Leutsch. Allerdings sah das in der vergangenen Saison ähnlich aus und sie kämpften sich auf dramatische Weise zurück an die Aufstiegsplätze und konnten somit einen Ligaerhalt signieren und spielen auch dieses Jahr wieder in der Regionalliga Nordost, allerdings aktuell als Schlusslicht. Das kann sich aber noch ändern, da drücken wir die Daumen und senden liebe Grüße nach Leutsch. Allerdings gibt es ja auch noch andere Fangruppierungen, welche Gregor da besonders im Kopf bleiben und aufgefallen sind bei seinen unzähligen Stadionbesuchen, hören wir jetzt.
Dann finde ich, war ich jetzt zum Auftaktspiel am Steigerwald in Erfurt, wo ich sagen muss, die Heimkurve ist da schon, was auch so die Lautstärke und die Kreativität angeht, schon auch ziemlich, ziemlich gut dabei. Ich finde aber auch jetzt, gut, Aue ist jetzt erstmal wieder vertreten in der Regionalliga Nordost, aber wenn ich da auch bin, finde ich das auch immer toll zu sehen. Also auch da dieser ganze Zusammenhalt und wie gesagt, dieses Berufen auf die Tradition, die gekreuzten Hämmer siehst du da überall und man beruft sich so auf die Wismut und jeder ist gefühlt mit seinem Opa das erste Mal ins Stadion gegangen und alle grüßen sich mit Glück auf. Das finde ich schon auch cool. Natürlich finde ich es aber auch irgendwie, wenn ich dann mal in Probstheiler bin, ich gucke mir da auch gerne die Opas an, die schon vielleicht früher Lok Leipzig im UEFA-Pokal gesehen haben und Zentralstadion noch gegen Maradona und Bordeaux vor über 80.000 Leuten. Das finde ich dann schon auch cool. Also so eine gewisse Verbundenheit so zur Geschichte und zu so großen Spielen, das finde ich auch cool, wenngleich man natürlich auch ab und zu die aktuellen politischen Entwicklungen und ich hatte auch schon im Probstheiler war ich bei einem Spiel gegen Schalke letztes Jahr im DFB-Pokal, wo es halt dann rassistische Beleidigungen gab da von den Rängen. Das gibt's leider auch immer wieder. Ich weiß aber auch, dass die Vereine durchaus, auch wenn sowas passiert, schon immer versuchen, da auch gegen vorzugehen. Also es gibt wirklich, man könnte da stundenlang drüber reden. Allein das macht die Liga ja so spannend, ne?
Das stimmt. Und das muss man leider sagen. Rassismus ist und bleibt ein Thema im Fußball. Das ist leider nicht wegzudenken in näherer Zukunft. Deswegen sollte es umso mehr ein Appell sein, der Vereine und auch der Fangruppierungen da stets Zeichen zu setzen und sich auf die richtige Seite zu stellen. Und da ist die Fangruppierung rund um die Anhänger von Lok Leipzig leider immer mal wieder in einem negativen Licht zu sehen. Da stellt sich der Verein allerdings wirklich gut dagegen und setzt Ausrufezeichen. Das also ändert sich hoffentlich auch in näherer Zukunft. Aber was in näherer Zukunft noch nicht entschieden werden kann, sondern noch weit, weit weg liegt, ist die Frage um die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost. Wer wird es dieses Jahr machen? Ob Lok Leipzig ein drittes Mal in Folge Meister wird und sich dann den direkten Aufstieg sichert und somit ihrem Fluch der Aufstiegsspiele entgehen kann? Oder ob es vielleicht der FC Rot-Weiß Erfurt wird, der stark in die Saison gestartet ist? Oder vielleicht eine ganz andere Mannschaft? Das habe ich auch Gregor gefragt und seine Meinung hat mich sehr interessiert. Wer wird also Meister der Regionalliga Nordost in der Saison 26-27?
Also so nach den ersten Spieltagen ist das jetzt eine Mannschaft, die ich wahrscheinlich vor Saisonbeginn gar nicht unbedingt gedacht hätte. Ich finde den Chemnitzer FC wahnsinnig rund von der Gesamtstruktur, von der Kaderstruktur. Die haben da eine gute Mischung aufgestellt zwischen alten Recken und irgendwie jungen Wilden, die sie auch teilweise von Oberligisten geholt haben. Das finde ich schon alles sehr rund. Ich finde aber Aue macht auch eine gute Figur. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall auch über Rot-Weiß Erfurt reden. Also ich will mich ungern festlegen, aber vielleicht wird es einer irgendwie von diesen drei.
Das kann gut sein. Aktuell führt die Tabellenspitze der FC Rot-Weiß Erfurt an. Nach 5 Spielen verzeichnen die Erfurter 13 Punkte, konnten am gestrigen Samstag die Zweitvertretung vom FC Magdeburg schlagen und das Wochenende davor einen prestigereichen Sieg im Derby gegen den FC Carl Zeiss Jena erringen, welcher aktuell nur auf Rang 4 mit 9 Zählern aus 5 Spielen steht. Hinter Rot-Weiß Erfurt punktgleich auf Platz 2 mit dem schlechteren Torverhältnis der so starke von Gregor angesprochene Chemnitzer FC, welcher den Drittplatzierten, den FC Erzgebirge Aue, gestern schlagen konnte. Mit 3:1 im heimischen Stadion besiegte der Chemnitzer FC die Lilien aus Aue und schickt somit ein starkes Ausrufezeichen in die WhatsApp-Gruppe der Regionalliga Nordost und steht mit 13 Punkten punktgleich mit dem FC Rot-Weiß Erfurt an der Tabellenspitze. Also das lässt sich tatsächlich schwierig sagen, aber es wird spannend, denn die Großen, und da sind einige noch mit dabei, denn wir sehen auf Platz 8 beispielsweise Lokomotive Leipzig, dahinter den FSV Zwickau, den Halleschen FC, den BFC Dynamo. Auch die Zweitvertretung von Hertha BSC spielt in dieser Liga eine Rolle und überraschenderweise auch die VSG Altglienicke. Da ein kurzer Exkurs, die VSG Altglienicke aus Berlin, die hat aufgestockt, die hat einen Investor rangeholt und der hat richtig Geld reingepumpt in den Verein. Somit konnten Größen wie Brooks verpflichtet werden, der Innenverteidiger von Hertha BSC, wechselte also ablösefrei in Berlin selbst, allerdings von zweiter Liga zu Regionalliga. Und der Innenverteidiger aus Amerika kann über 50 Spiele für die Nationalmannschaft verzeichnen, hunderte Bundesligaspiele. Also da fragt man sich, warum geht so einer auf einmal aus der zweiten Liga in seinen ganz guten Jahren in die Regionalliga? Da spielt Geld bestimmt eine Rolle. Und das ist tatsächlich der Fall. Die VSG hat investiert und möchte auch oben angreifen. Sie steht auf Platz 5 mit 8 Zählern, allerdings aus bisher nur 4 Spielen. Das heißt, gibt es einen Sieg am heutigen Sonntag, kann die VSG vorbei am FC Erzgebirge Aue auf Rang 3 klettern. Das werden wir sehen. Also diese Liga bleibt wie gewohnt immer spannend. Doch wir kommen zum nächsten Segment, denn Gregor ist auch bekannt als sogenannter Groundhopper. Ob er sich allerdings mit diesem Begriff so gut identifizieren kann, das durfte ich wagen zu bezweifeln, lag damit auch richtig. Aber nur für Sie nochmal als Einordnung, ein Groundhopper ist also jemand, der von Fußballstadion zu Fußballstadion reist und sich in den Fußballstadien der Welt die Fußballspiele anschaut und das Stadionerlebnis versucht aufzusaugen. Und Gregor kann einige Stadien Europas schon von seiner Bucketlist streichen, denn er ist auch Borussia Dortmund-Fan und geht gerne mal auf Auswärtsreise, wenn in der Champions League ein Spiel ansteht, in London oder in Athen, wo auch immer es den BVB hinschlägt. Und Gregor reist gerne mit. Aber ob er sich als Groundhopper identifizieren kann, das fragen wir ihn am besten selber.
Ja, rein von dem Begriff wird das wahrscheinlich zutreffen, aber ich scheue mich trotzdem etwas vor dem Wort, weil ich das doch immer so ein bisschen nerdig finde. Also ich finde, es ist für mich, Groundhoppen ist ja oft, man geht ins Stadion und macht dann irgendwo so ein Kreuzchen und haut dann wieder ab. Für mich ist Fußball schon dann immer noch ein bisschen mehr als nur einmal kurz in einem Stadion zu sein, sondern mir geht es dann schon auch immer so um die Querverbindungen, die es dann gibt zwischen Stadt und Verein, der Gesellschaft, der Leuten, die, den Leuten, die hingehen, der Geschichte. Also für mich ist es schon immer noch ein bisschen mehr, als nur einmal kurz 90 Minuten da in einem Stadion ein Spiel gesehen zu haben.
Und da kommt man natürlich rum. Und da sind die Unterschiede, so wie auch im Etat der Regionalliga-Vereine, könnten nicht größer sein. Und da ist Gregor natürlich gerne mal, wie er es selber gesagt hat, bei der BSG Chemie Leipzig zu sehen, im Alfred-Kunze-Sportpark in Leutsch. Aber Gregor war auch schon im Wembley zum Champions-League-Finale Borussia Dortmund gegen Real Madrid. Und da habe ich ihn gefragt, wo denn da die größten Unterschiede sind vom Stadionerlebnis von Regionalliga Freitagabends zu Champions-League-Finale Samstagabends.
Ach ja, es ist einfach insgesamt so ein bisschen entspannter, würde ich mal sagen. Also es ist nicht so viel Eventdruck drauf. Es kommen nicht überall dauernd Lichter raus. Es gibt keine Halbzeitshow oder eine Pre-Game-Show. Es sind einfach generell nicht so viele Leute da und man hat vielleicht auch ein bisschen mehr dieses Gemeinschaftsgefühl. Man geht mit Freunden hin, einfach auf den Freitagabend, kann ein bisschen entspannen und kann auch ein bisschen mehr beobachten. Man hat ein offeneres Ohr für andere Leute, die da so im Stadion sind, was ich immer total gerne mag, und kann so ein bisschen mehr genießen vielleicht. Einem wird das da nicht so nicht so ins Gesicht gedrückt, dass man jetzt bei so einem ganz großen Event ist, und man kann da einfach ein bisschen mehr abschalten, ein bisschen mehr entspannen. Das ist vielleicht das. Und es ist einfach, ja, um dieses Wort nochmal zu sagen, es ist einfach sehr ehrlich.
Ehrlich.
Sehr ehrlicher Fußball.
Das ist wunderbar zu hören. Das ist tatsächlich sehr ehrlicher Fußball, den man im Alfred-Kunze-Sportpark zu sehen bekommt. Und ein ganz anderes Stadionerlebnis. Aber beides, wie er sagt, schön. Ich hatte ihn dann noch gefragt, für was er sich entscheiden würde, wenn er nur einmal die Woche, jede Woche, entweder im Alfred-Kunze-Sportpark in Leutsch Regionalliga schauen müsste, dürfte, oder Champions League im Wembley. Da hat er zu mir gesagt, tja, das ist eine schwierige Frage, weil das hat beides seine Vorzüge. Am Ende, solange der BVB nicht spielt, ist es der Alfred-Kunze-Sportpark. Ansonsten, wenn der BVB im Wembley spielt, dann wäre es dann doch der BVB rein aus Verbundenheit zu seinem Verein. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Jetzt machen wir aber nochmal eine kleine Pause, denn wir melden uns gleich zurück und dann reden wir gemeinsam mit Gregor über sein neues Buch. 111 Mal, warum ich den Fußball liebe. Das erscheint am 26.11. Und eine kleine Geschichte aus diesem Buch hat er schon vorweggenommen. Auf die können Sie sich freuen. Jetzt aber erst Give Life Back to Music von Daft Punk. von frittierten Eiern in Groningen, ein 24 Jahre zu spät signiertes WM-Trikot und sächsischen Aphorismen aus der 6. Liga. Zu diesen Geschichten begrüßt sie Gregor Rühl in seinem wunderbaren neuen Buch, welches am 26.11. erscheint. 111 Mal, warum ich den Fußball liebe. 111 Geschichten, Gesprächsfetzen, Beobachtungen, historische Ereignisse und Empfehlungen zeigen das runde Leder von seinen schönsten Seiten. Und diese Sammlung, die macht Lust, ins Stadion zu gehen, egal wo, egal welche Liga. Ein Buch nicht nur für Fußballliebhaber, würde ich sagen. Und das hat auch er gesagt. Und eine Geschichte habe ich ihn gebeten, schon vorwegzunehmen, einen kleinen Einblick zu geben für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Und da hat er mir diese wahnsinnig tolle Geschichte erzählt, die Sie jetzt hören dürfen.
Sehr gerne und viel in England unterwegs. Da gibt es eine Geschichte von einer einsamen Pubbesitzerin in Liverpool, die hat einen Pub, der ist gegenüber von dem neuen Stadion von Everton. Everton hat relativ lange noch im Goodison Park gespielt. Den kennt ja wahrscheinlich jeder Fußballfan, der altehrwürdige Goodison Park, eines der ältesten Fußballstadien Englands. Der befindet sich ja neben Anfield, also einen Kilometer neben dem Stadion von Liverpool. Auch wahnsinnig tolle Story. Jetzt haben sie aber ein Stadion neu gebaut, und zwar im alten Hafen von Liverpool. Auch eine super Location. Nun ist das ein Viertel, was sehr, sehr runtergerockt ist. Also da ist eigentlich seit den 80ern, seitdem der ganze Schiffshandel und die Wirtschaft da ein bisschen eingebrochen ist, da ist da eigentlich nicht mehr viel los. Jetzt haben sie da das neue Stadion hingebaut und ich war noch in der Bauphase da. Vorletztes Jahr muss das gewesen sein. Und habe mir die Baustelle angeschaut von dem neuen Stadion und habe dann gesehen, dass gegenüber ist ein einzelner Pub, der auch offen war. War echt sehr wenig los. Und ich bin dann rein und habe mit einer Pubbesitzerin da gesprochen und meinte, ja, wie läuft's denn eigentlich? Und sie sagt so, ach ja, wir sind hier der letzte übrig gebliebene Hafenpub im Hafen von Liverpool. Weil hier war früher, könnt ihr euch vorstellen, in den 60er, 70er Jahren waren hier alles voll mit Kneipen und die Seemänner sind hierher gekommen und haben sich hier einen in die Rüstung gerömert und den Anker geworfen. Und da war so richtig was los. Aber seitdem hier die Schifffahrt nicht mehr stattfindet, dann sind alle Pubs weg und wir sind hier der letzte Pub. Und es lief wirklich in den letzten 20 Jahren nicht gut, aber ich habe mich hier durchgeboxt und dann habe ich so rausgeguckt aus der Scheibe vom Pub und habe das Stadion da gesehen, das neue Stadion, und dachte so, das heißt, du freust dich wahrscheinlich ziemlich doll auf dieses neue Stadion, was hier hingebaut wird. Und dann hatte sie einen riesen Leuchten in den Augen bekommen und meinte, ich freue mich so doll, ich habe schon Konzepte geschrieben, ich habe schon Leute eingestellt, wenn hier erstmal Fußballspiele sind, das wird hier so geil werden. Und es war so schön, die zu sehen. Wie happy sie darüber ist. Und dann war ich ein Jahr später, dann war das Stadion fertig und ich war wieder da und bin gar nicht in den Pub reingekommen, weil es so voll war und davor und da drin sich so viele Leute getummelt hatten. Und dann dachte ich so, ach, ist doch toll, wenn der Fußball auch so einzelne Biografien dann wieder so aufwerten kann und wenn so Geschichten dann so weiterleben können. Also das wird das, so wird es ungefähr sein. Gibt aber auch noch ganz viele andere Geschichten. Natürlich auch über den Ostfußball, über schöne Sachen, die ich auf Plätzen gehört habe, die ich in Stadien gehört habe, witzige Beleidigungen. Es geht um Ostfußballgeschichte, es geht um Trikots, die ich gerne im Schrank hängen habe. Es geht um coole Initiativen, die es gibt im Fußball, die ich unterstützenswert finde. Und ja, es ist wie so ein Fußballtagebuch aus meiner Sicht. Und ich hoffe, für jeden ist da ein bisschen was dabei.
Ich bin stark davon überzeugt, dass da für jeden was dabei ist und ich kann es kaum erwarten. Also noch einmal an Sie, für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, am 26.11. diesen Jahres erscheint das Buch Gregor Rühls, 111 Mal, warum ich den Fußball liebe. Ich habe ihn noch gefragt, ob er nicht noch mehr Gründe hätte nennen können und da hat er gesagt, ja natürlich, das hätte ich machen können und vielleicht kommt ja irgendwann auch mal noch ein zweiter Band, aber für die Buchreihe 111 Gründe für das und das hat sich dann eben irgendwo auch eine Grenze ziehen müssen und diese ist bei 111, aber ich freue mich und ich hoffe, Sie können das nun auch tun nach diesen Einblicken. Ich danke Gregor nochmals für dieses Interview, es hat mich sehr gefreut, denn für mich ist Gregor ein Vorbild. In irgendeiner Hinsicht ist er das tatsächlich, denn auch ich strebe einen ähnlichen Weg an wie er im Fußball, im Sportjournalismus und daher kann ich Ihnen nur wärmstens seine Projekte ans Herz legen. MDR-Podcast erscheint jeden Montag. Im Osten geht die Sonne auf. Da ist er Co-Host und er ist auch Co-Host im erfolgreichsten deutschen Fußball-Podcast, Coppa TS, gemeinsam mit Moderator Tommy Schmidt, welchen man vielleicht auch aus Gemischtes Hack kennt. den Podcast, den er gemeinsam mit Comedian Felix Lobrecht betreibt. Also hören Sie gerne rein in Gregor Rühl, seine Projekte. Auch gerne zum Nachhören, ein Projekt Gregor Rühls zum Erzgebirge vor 2 Jahren, auch das im MDR erschien, eine tolle Reihe, eine Doku-Reihe. Also auch gerne da reinhören und reinschauen. Und ansonsten bedanke ich mich nochmal bei Gregor. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und wir machen weiter und gehen ein wenig weg vom Fußball. Denn es ist aktuell, wir sind heute, es ist der 16.8., der Sonntag, der 16.8.2026. Es ist der letzte Tag der Europameisterschaft im Leichtathletik in Birmingham in England. Und heute treten noch einige deutschen Athleten an. Aber wir werfen einen Blick auf die bisherigen Leistungen der Deutschen und da können wir einige Medaillen verzeichnen. 15 Stück sind es, um genau zu sein, darunter 4-mal Gold. Werfen wir doch einen Blick auf unsere Athletinnen und Athleten. Denn Mission erfüllt, die erste Medaille für das deutsche Team holte Kugelstoßerin Yemisi Mabri, Bronze für die Olympiasiegerin mit 19,5 Metern. Auch Florian Brem durfte jubeln. Allerdings erst sportstark, dann sprachlos, denn Florian Brem musste sich über die 5000 Meter nach einem taktisch klugen Rennen nur Norwegens Laufstar Jakob Ingebrigtsen geschlagen geben. Silber also für den Deutschen und im Interview fehlten ihm dann überwältigt die Worte. Das total verständlich. Jakob Ingebrigtsen, für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ist einer der größten Leichtathleten schlechthin. Er ist Norweger und nach einem Achillessehnenriss im letzten Jahr gab er überraschenderweise sein Comeback. Das wurde dann leider Florian Brem zum Verhängnis, der sich aber, glaube ich, mit Silber mehr als nur zufrieden geben wird. Auch Merlin Hummel wackelt in der Qualifikation und muss sich dann auch im Finale reinbeißen. Das gelingt allerdings. Der Vize-Weltmeister packt den Hammer aus und sichert sich mit 81,3 Metern wie in Tokio zu Olympia starkes Silber. Owen Ansah, zu dem kommen wir gleich noch mehr, denn das ist eine brisante Persönlichkeit, wie im Intro angesprochen, beweist Nerven aus Stahl und schreibt mit Bronze Geschichte. Es ist die erste deutsche Ehrenmedaille über 100 Meter seit 40 Jahren und das, obwohl dem Hamburger, wie gesagt, eine 4-jährige Sperre droht. Aber Owen Ansah holt auch Gold über 200 Meter und scheitert mit 19,95 Sekunden nur ganz knapp am deutschen Rekord. Doch ihm widmen wir uns gleich. Weiter geht es, denn das erste EM-Gold für Deutschland, das holte Gesa Krause. Sie spielte all ihre Erfahrung aus und siegt über 3000 Meter Hindernis. Die 34-Jährige setzte sich nach dem letzten Wassergraben entscheidend ab und macht ihren dritten EM-Titel eindrucksvoll perfekt. Also auch herzlichen Glückwunsch an Gesa Krause. Ihre Trierer Vereinskollegin Olivia Görth holte im Sog von Krause Bronze. Auch da herzlichen Glückwunsch. Es ist nämlich der größte Erfolg ihrer bisherigen Karriere. Und wer, wenn nicht Leo Neugebauer? Eine wahnsinnige Zehnkampfshow. Weltmeister Leo Neugebauer liefert auch im kontinentalen Wettbewerb ab. Im abschließenden 1500 Meter Rennen versagen dem Weltmeister am Ende fast die Beine. Er plumpst ins Ziel und mit letzter Kraft holt er Gold. Herzlichen Glückwunsch, Leo Neugebauer. Und als wäre das nicht genug für das deutsche Zehnkämpfer-Team, holt auch Niklas Kaul eine Medaille. Und zwar Silber. Deutschland holt die ersten beiden Plätze. Es fehlen ihm am Ende 38 Punkte zu Leo Neugebauer. Und dann wird es nur Silber für den Mainzer. Aber das ist aller Achtung wert. Deutschlands Zehnkämpfer sind also die Elite. Herzlichen Glückwunsch an die beiden. Den deutschen Medaillensatz eines erfolgreichen vierten Wettkampftages komplettierte dann Henrik Janssen. Im Diskusfinale schleuderte er die Scheibe auf 69,53 Meter und damit sehr überraschend zu Bronze. Im Interview konnte man ihm das Lächeln gar nicht aus dem Gesicht absehen. Also herzlichen Glückwunsch auch an ihn. Und im Finale über 400 Meter Hürden muss sich Emil Agekum nur dem norwegischen Superman Carsten Warholm geschlagen geben, der in einer eigenen Liga läuft. Das an dieser Stelle auch erwähnenswert. Starkes Silber also für den deutschen Rekordhalter. Und ja, jetzt kommen wir fast schon wieder zu Owen Ansah. Allerdings fehlen uns noch einige Medaillen, wie beispielsweise im Diskusfinale der Frauen. Da steuerte Shanice Kaft auch auf Medaillenkurs und im dritten Versuch landete die Scheibe bei 65,72 Metern. Nach dreimal Bronze endlich Silber für die mittlerweile 33-Jährige. Herzlichen Glückwunsch. Und als wären die Goldmedaillen vorher nicht schon genug gewesen, holt auch Julian Weber Gold. Der Favorit liegt vor dem letzten Versuch auf dem zweiten Platz, weil Youngster Nick Tum aus England zuvor einen raushaute. Doch dann kontert der Mainzer und das war sehenswert, 90,4 Meter bedeuten Gold und EM-Rekord. Wahnsinn. Aber auch Tum kann das gut verschmerzen. Entschuldigen Sie, ich hatte Tum gerade als Engländer dargestellt. Das ist er sicherlich nicht, denn Tum kann das gut verschmerzen. Er ist 21 und vollkommen überwältigt vom Wettkampf und seinem überraschenden Silber. Also die beiden Kollegen auch dort gemeinsam erfolgreich. Und auch ohne den 200 Meter Europameister Owen Ansa, zu dem wir jetzt gleich kommen, stürmt die deutsche Sprintstaffel der Männer zu Silber. Lukas Ansa Prepar, Kevin Kranz, Heiko Gußmann und Marvin Schulte strahlen im Anschluss um die Wette. Ja, Silber auch für die deutsche Sprintstaffel. Und jetzt reden wir gleich über Owen Ansa und was ihm da für eine kuriose Sperre droht nach Verweigerung einer Dopingkontrolle am Flughafen. Doch erst hören wir rein in September.
Changing the mind, tonight, while chasing the clouds.
Herzlich willkommen zurück im Sportexpress. Es ist mittlerweile 10.56 Uhr und wir müssen uns ein wenig sputen. Sputen musste sich auch Owen Unser, der musste nämlich seinen Flieger schaffen, um an den Diamond League Meeting in Monaco teilnehmen zu können. Und dabei kam es dann zu einem kuriosen Vorfall, denn zu der unangekündigten Dopingkontrolle kam es, als sich Unser nach eigenen Angaben gerade auf den Weg zu eben genannten Diamond League Meeting nach Monaco machen wollte. Dort sei er als Nachrücker kurz ins Starterfeld gerutscht. Und er sei spät dran gewesen und kurz zuvor schon auf der Toilette gewesen. Denn Sie müssen wissen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die NADA, das ist die National Anti-Doping Association, die darf sich aussuchen, wann sie Athleten testet und macht dies natürlich auch unangekündigt, logischerweise, um eben einem Betrug oder einer falschen Probe oder einmal Ausweichen trotz Dopings zu umgehen. Und Unser wurde am Tag zuvor bereits getestet und dachte, er kann diese Kontrolle also dann doch ablehnen, weil er auf dem Weg war zu einem nächsten Wettkampf, bei dem er auch getestet wurde später. Allerdings ist das Ablehnen einer Dopingkontrolle gleichzusetzen mit einem Risiko, dass man eine vierjährige Sperre eingeht. Und diese droht Unser nun. Er habe dem Kontrolleur vorgeschlagen, zum Flughafen mitzufahren, um die Probe dort abzugeben. Das soll wohl abgelehnt worden sein. Und Doping-Experte Fritz Sergel schätzt die Erfolgschancen Unsers, ohne Sperre davon zu kommen, ziemlich gering ein. Er sagt, ich muss ehrlich sagen, dass ich die Chance nicht sehr hoch einschätze, dass er da wirklich gut dabei wegkommt. Das sagt Sergel der deutschen Presseagentur und fügt hinzu, dass er ohne Strafe aus dem Verfahren rausgeht, das halte ich für ausgeschlossen. Nun gab es die Möglichkeit für Owen Unser, diesen Betrug, der ihm vorgeworfen wird, dieser Absage entgegenzukommen, zuzugeben, dass er abgesagt hat, was auch überhaupt kein Problem wäre. Allerdings würde das dann ihm 3 Jahre Sperre einbringen, im Gegensatz zu dem, dass er sich diesem Entgegenkommen weigern würde, dann wären es 4 Jahre Sperre, die im Raum stehen. Allerdings möchte der Athlet natürlich möglichst ohne Sperre rausgehen, denn er wurde ja in dieser Woche 2-mal getestet und das ist sehr, sehr ärgerlich, denn kommt es zu einer Verurteilung, dann ist Unser nicht nur gesperrt, sondern dann werden ihm auch seine Titel, die er in dieser vermeintlichen Zeit, in der er gedopt sein soll oder eben auch nicht gewonnen hat, werden ihm dann aberkannt. Das wäre sehr schade, denn das wäre unter anderem auch sein Erfolg in Birmingham zu Gold über 200 Meter und Bronze über 100 Meter. Aber gut, wir werden die Lage verfolgen und Sie auf dem Laufenden halten. Aber es gibt natürlich auch noch andere deutsche Wettkämpfe am heutigen Tag, denn es ist ja leider noch nicht ganz vorbei. Denn die EM ist noch nicht ganz vorbei. Am letzten Tag der Leichtathletik-EM in Birmingham warten auch noch einmal zahlreiche deutsche Medaillenhoffnungen. Schon am Morgen geht es im Marathon los. Bei den Männern zählen Amanal Petros, Samuel Fitwi und Richard Ringer zu den deutschen Hoffnungsträgern. Bei den Frauen Fabienne Königstein und Laura Hottenrott. Und am Abend richten sich dann die Blicke auf Malaika Miyambu im Weitsprung sowie Frederik Ruppert und Karl Bebendorf über 3000 Meter Hindernis. Die beiden haben im Interview schon angekündigt, dass es um Gold gehen soll. Dazu kommen die deutschen Staffeln über 4x100 Meter, Mixed und 4x400 Meter, sowie die Speerwerferin Julia Ulbricht und Luisa Tremel und die Stabhochschulen.